Am Anfang haben wir gedacht, okay, bin ich das Arschloch, das nicht kann und alle anderen kennen. Ja, was mache ich eigentlich jetzt? Das weiß ich, dass ich es habe. Ich muss operieren gehen. Wie finde ich den richtigen Arzt? An wen wende ich mich? Wer kann das überhaupt? Wie machen wir das? Du spürst, du wüsstest, aber es ist irgendwie ein vollkommen anderes Gefühl. Ich bin auch froh, dass das irgendwie so ist, wie es jetzt ist, weil es ist viel weniger Stress. Und ich komme immer mehr drauf, dass es mir eigentlich nicht nur um den Sexakt geht, sondern es geht mir einfach um dieses Körperliche. Es ist das Gefühl gewesen, dass ich mich einfach als Mann gefühlt habe, ohne was zu tun. Ich war im ersten Moment einmal wirklich überrascht, wie geschwind das geht, wenn die Schwellkörper sich extrem geschwind eigentlich dann fühlen und dann steht er da. Das Drumherum ist eigentlich viel wichtiger als der Akt selber. Es ist halt immer wieder dieses Gefühl, dieses du bist nicht allein, das müssen andere genau das gleiche Schicksal leiden. Du musst was tun. Also nur hängen lassen ist sicher der falsche Weg. Das ist jetzt so wirklich kitschig, aber immer wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kann von irgendwo ein Licht am Herz. Stimmt. Also in dem Fall hat das wirklich völlig gestimmt.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut Mann mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Bevor wir reinstarten, möchte ich mich bedanken bei Jürgen. Er hat eine Sei-Dabei-Mitgliedschaft abgeschlossen und unterstützt damit die Arbeit an diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Mittlerweile arbeite ich ja seit über 2 Jahren an diesem Podcast. Angefangen hat alles mit Marktrecherchen, ersten Ideen zur Formatgestaltung und einem Interview. Ich testete meinen Fragenkatalog und die Auskunftsbereitschaft eines betroffenen Manns, Gerhard. Er hatte Prostatakrebs. Ich kenne ihn aus der Selbsthilfegruppe, die ich für die Krebshilfe Wien moderiere. Die Diagnose hat Gerhard 2021 erhalten. Dieses erste Gespräch habe ich 2 Jahre danach im März 2023 aufgenommen. Damals hatte ich noch kein Aufnahmeequipment, 2 Handys verrichteten den Dienst. Und auch das Schnittprogramm, das ich verwendete, war noch mangelhaft. Beides hörst du vielleicht und obwohl die Soundqualität nicht optimal ist, die Erfahrungen von Gerhard sind inhaltlich sehr wertvoll. Mit der Diagnose Prostatakrebs ist Gerhard nicht allein. 83.000 Männer erkranken in Deutschland, Österreich und der Schweiz jedes Jahr daran. Von allen Krebsarten, die Männer bekommen, ist Prostatakrebs die häufigste. Ungefähr 1/4 aller männlichen Krebspatienten haben Prostatakrebs. Als Nebenwirkung der Behandlung können, je nach gewählter Therapie, vorübergehende Potenzprobleme auftreten, erektile Dysfunktion genannt. Manchmal halten sie an. Gerhard erzählt davon. Er nennt das die leidige Sache. Und er spricht von Durchblutungsmedikamenten. Damit meint er die Tabletten gegen die erektile Dysfunktion. Ich rede mit ihm in seiner Wohnung. Wir sitzen auf der Couch mit Blick auf die Loggia-Verglasung, die vom Boden bis zur Decke reicht und in der Breite das gesamte Wohnzimmer inklusive Schlafzimmer mit Licht füllt. An den Wänden hängen großformatige Fotos, Druckgrafiken und Malereien. Gerhard hat mir Kaffee serviert. Espresso natürlich.
Für mich war Prostatakrebs also immer so ein Damoklesschwert. Und denke mal, also das, wenn das nicht mehr geht, dann, dann ist das Leben vorbei. Das war immer schon so eine leichte Angst. Und nachdem aber die ganzen Untersuchungen routiniert immer waren und immer die Aussage vom Arzt war, ja, der ist ja eh noch sehr jungfräulich, es könnte von einem 40-Jährigen auch sein, die Prostata so schön klein und fest, wie sie ist. Und da haben wir gedacht, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken drüber machen. Und dann war es halt wieder im November 2020 wieder mal die Untersuchung und da ist halt der Wert extrem gestiegen, war dann über 10. Und das war schon einmal der erste Schock. So. Dann MR, könnte sein, muss nicht sein, also Biopsie, Termin ausmachen, war das nächste. In der Corona-Zeit, in der Pandemie, war das halt alles wieder auf Zeit. Also so geschwind ist nichts gegangen.
Wie lange hast du warten müssen?
Ich hatte dann Anfang Februar, dann habe ich dann die Biopsie gehabt, nach mehrmaligen Verschieben bei den barmherzigen Brüdern.
3 Monate, oder? Wartezeit?
Ja, 2 Monate Wartezeit. Sie wollten es viel früher machen, erst mal nur so 4 bis 6 Wochen, aber mit dem Feiertag ist dann auch nichts gegangen. Und dann hat es geheißen, ja, ich kriege eine Befundbesprechung und da kann man über alles reden. Der Arzt bei der Biopsie hat gesagt, na, das schaut gar nicht so schlecht aus. Also da wird sicher nicht so, das wird nicht so schlimm werden. Und 2,5 bis 3 Wochen wird es dauern, bis der Befund da ist, und es kam nicht und kam nicht und kam nicht.
MR, dann Biopsie.
Dann Biopsie, ja. Okay. Weil eben die MR sehr uneindeutig war und gesagt hat, das sticht mir nicht viel. Es waren dann gleich der Schatten und aber nicht wirklich was Aussagekräftiges. Mhm. Und
die Biopsie war dann gleich unmittelbar danach?
Oder nein, die war dann erwarten müssen? Nein, die MR war noch die war am 23. Dezember. Ergebnis war dann relativ geschwind danach. Ja. Und dann eben noch einmal einen Monat warten.
Einen Monat warten auf die Biopsie?
Nochmal, ja.
Das war das für dich?
Ja, du, was soll ich tun? Ich habe auch keine Vorbesprechung vor der Biopsie gehabt, sondern nur so kurzes Gespräch. Ja, machen wir schon, weil eben Personalmangel war, die Spitäler waren voll und Hauptsache es geht durch.
War die dann ambulant oder schon?
Nein, das war schon ambulant. Ja, okay. Ja. Also das war eine Stunde, wenn es war. Mhm. Und da bin ich sogar dann nachher heimgegangen, weil es ja nicht so weit war. Mhm. Auch dann wieder Hamburg war ich schon sehr froh, dass ich da wieder Ruhe gehabt habe. Wie gesagt, und einen Monat später dann.
Warum warst du froh?
Na, weil ich doch recht geschwächt war von der Biopsie. Mhm. Allein mit dem Jaukerl, da das halt nicht spürst. Und dann die Biopsie, sie wollte mir sogar ein Taxi rufen und gesagt, nein, das schaffe ich schon noch. Mhm. Und ja, es ist eh gut gegangen. Also die Warterei war halt dann. Rufen die jetzt an, kriege ich einen Termin, und dann habe ich das irgendwie ein bisschen schon weggeschoben und dachte, okay, wenn es so lange dauert, wenn es dringend gewesen wäre, hätten wir die sicher schon längst angerufen. Mhm. Und da wirklich dann Ende des Monats war dann, oder war es schon März auch am Anfang, also Ende Februar dann irgendwann mal spät heimgekommen, so 8:30, 9:00, Postkastel ausgerammt, okay, da ist ein Kuvert drinnen von den barmherzigen Brüdern. Aufgemacht, ja, nur die letzte Zeile, radikale Prostatektomie wird empfohlen. Zack, das war es eigentlich. Und dann gedacht, scheiße. Dann sofort vom Freund angerufen und dann, ja, nicht besonders gut geschlafen.
Kannst du das beschreiben, wie das war, damals, wie du das aufgemacht hast? Hast du den Beruf mit raufgenommen? Hast du den unten gleich aufgemacht?
Nein, das erst heroben aufgemacht. Und war sicher der erste Brief, den ich aufgemacht habe. Und irgendwie, das war so schwarz vor Augen, auf einmal so Blackout. Weil ich nicht damit gerechnet habe. Weil ich mit den ganzen Redereien, sowohl von der MR, also auch bei der Biopsie mit dem behandelten Arzt, der gesagt hat, ja, schaut eh ganz gut aus. Also ich glaube das nicht, dass da viel dahinter ist. Aber wie gesagt, die Nacht war schier. Nächster Tag dann gleich.
In welcher Situation hat dich das erwischt? Bist du da irgendwie gerade von, keine Ahnung,
Ausstellung
heimgekommen?
Ich kann es nicht mehr sagen, was ich da wirklich tagsüber gemacht habe. Also es war sicher irgendwas sehr Angenehmes vorher. Also wirklich mitten aus dem Leben so gerissen dann irgendwie. Und dieses Gefühl, wenn es auf einmal so, jetzt ist aus.
Und du hast gesagt, du hast das eben auch nicht erwartet.
Weil die eben alle gesagt haben, okay, ja. Haben gedacht, okay, es wird schon noch aber irgendwann auf mich zukommen, aber dass dann einfach sofort, dass du dann schwarz auf weiß stehen hast, alles muss raus, so, das war halt schon eine recht harte Sache für mich.
Und diese Telefonate, wie ist dir da begangen? Hat dir das geholfen? Oder
das hat mir schon geholfen, weil jeder war eigentlich geschockt, weil ich habe es ja doch. Habe ich vorher schon erzählt? Ja, glaube ich, habe schon vorher immer wieder darüber geredet, über das Ganze. Aber dass der dann so geschwind kommt. Und dann war halt das Gefühl, ja, was mache ich eigentlich jetzt? Das weiß ich, dass ich es habe. Ich muss operieren gehen. Ja, wie finde ich den richtigen Arzt? An wen wende ich mich? Wer kann das überhaupt? Wie machen wir das? Und relativ geschwind habe ich dann natürlich auch gleich mit dem barmherzigen Brüdern gesprochen, wann die Termine frei hätten. Und da war ab Mitte Juli, haben sie gesagt, früher geht es nicht, weil es eben so Personal knapp sind und eben eh so viele Termine haben. Und da bis Juli schaffe ich das garantiert nicht. Es muss irgendwie früher gehen. Und habe dann herumgefragt, ob irgendwen kennt, der schon eine OP hatte und wo es gescheit ist und wo man sich hinwendet, wo ein gescheiter Arzt ist. Und auch Privatordination vielleicht, dass da irgendwas geht. Und ich habe dann mit einem Freund gesprochen, der Gynäkologe ist, und der hat, er empfiehlt mir seinen Urologen, der bei den Barmherzigen Schwestern arbeitet. Und ich habe mir gedacht, okay, den schaue ich mir gleich einmal an. Also das war mal so ein Hinweis. Und bevor ich noch den Termin gehabt habe bei ihm, ist mir der schon von einem anderen Freund, dessen Schwester Krankenpflegerin ist, auch empfohlen worden. Und dann sind noch drei Freunde gekommen und immer ist dieser Name aufgetaucht. Und da war ich dann eigentlich schon sehr, sehr bestärkt, dass das der richtige Mann für mich ist. Und Termin ist dann recht schnell zustande gekommen. Und der hat eigentlich gesagt, es ist so, wie es ist. Es kehrt einfach raus. Es gibt Möglichkeiten, durchzustehen, einfach warten, oder bestrahlen oder Chemotherapie, was er aber nicht empfiehlt. Das ist das Einfachste, ist rausschneiden. Das ist eigentlich das Erfolgsversprechendste, was er mir empfiehlt.
Da warst du eben davor bei ihm
Ich war in der Ordi und war gar nicht so ein langes Gespräch. Ich dachte, was soll ich für herumreden mit ihm jetzt? Wenn es sein muss, muss es sein. Und die früher, desto besser. Dann habe ich es hinter mir. Und es war dann doch nicht ganz so schnell, eben weil immer wieder Termine halt bei denen auch verschoben wurden. Und dann Anfang Mai hat es dann geheißen, bin ich dran. Und das hat eigentlich dann wirklich der Termin auch gehalten. Ich habe dann 10 Tage vorher dann also Vorbesprechung gehabt. Und das war's. OP ist schnell gegangen.
Wie war die Zeit davor für dich?
Ich habe dazwischen immer so geschwankt, soll ich jetzt noch mein Sexualleben auskosten oder nicht? Habe ich gesagt, na, es ist eh wurscht. Also es wird schon wieder gehen irgendwie. Brauche ich jetzt nicht hysterisch werden. Und ich war eigentlich überzeugt, weil statistisch, was man halt so im Internet liest, waren halt die Chancen recht gut. Und ja.
Von was hast du gelesen? Wenn du sagst, die Chancen waren recht
gut. Nein, das Kasten hat, ja, also erektile Dysfunktion nach der OP ist eigentlich nur bei 30% wirklich so stark. Und man dachte, okay, 70% sind dann auf alle Fälle, wo es wieder funktioniert. Habe ich auf alle Fälle auf der besseren Seite gesehen und haben wir eigentlich wirklich nicht viel Gedanken gemacht eigentlich in der Zeit. Obwohl das war vorher halt ein großes Thema. Aber wie es dann soweit war, war ich überzeugt, das wird 100% wieder funktionieren. Ohne dass ich mir da eigentlich dann nähere Gedanken gemacht habe, was das eigentlich alles bedeutet, sich die Prostata rausschneiden zu lassen und was da alles dann zusammenhängt. Also, ja, das ist alles erst nachgekommen dann eigentlich, wie es dann soweit war.
Hör ich daraus, dass du jetzt denkst, dass die früher schon besser informieren hätten sollen?
Nein, gar nicht. Vielleicht hätte ich mich auch nur irgendwie hysterisch gemacht mit der Sache. Aber ja, ich habe auch so, das Einzige, was ich immer gehört habe, Beckenbodentraining machen, das hilft auch vorher schon. Was ich auch getan habe, schon in der Wartezeit bis zur OP. Ich war eigentlich überzeugt, dass das alles gut wird. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass da irgendwie was Negatives passieren kann. Und OP ist geschwind gegangen, da war er recht flott. Spitalsaufenthalt war auch gut. Und bin dann heimgekommen nach 5 Tagen mit dem Katheter, wo ich auch recht geschwind eigentlich dann mich dran gewöhnt habe. Und dann habe ich mich verführen lassen von Freunden da zu Hause. Das war echt toll. Nichts machen müssen die ganze Zeit, außer Fernsehen, Musik hören. Und das Essen, was einem an die Tür geliefert wird oder ans Bett geliefert wird, Essen, das war echt toll. Das war echt eine schöne Zeit. Ja, und dann ist der Katheter weggekommen und eben, das war dann eine Ambulanz, Dichtheitsprüfung, alles in Ordnung. Und ja, dann hat es eben geheißen, ja, 6 Wochen Ruhe geben, nichts heben und dann ganz langsam wieder anfangen. Und die Zeit war eigentlich für mich eine recht angenehme, weil ich gespürt habe immer, dass wieder aufwärts geht. Man fühlt sich ja jeden Tag besser und das leidige Thema war kein Thema, weil man dachte, ja. Und dann, ich glaube, es war 2 Monate nach der OP oder 6 Wochen, kann ich es gar nicht mehr sagen, jetzt der erste Kontrolltermin. Und der Operateur, der Oberarzt war zufrieden mit allem, was gegangen ist und so. Und bei der ersten Blutabnahme, PSA-Wert, war nicht ganz auf Null, sondern da war er 0,03, der erste PSA-Wert. Und da hat es geheißen, ja, in einem Monat wieder neue Kontrolle zur Sicherheit, damit man sieht, dass alles in Ordnung ist. Ja, und einen Monat später war es dann auf 0,65. Mhm. Und ja, dann sind schon die ersten Zweifel gekommen. Ja, haben sie es vergessen, war doch vielleicht nicht so toll operiert. Dann sind die ersten Medikamente gekommen, eben die durch Bluetooth-Medikamente. Und ich habe dann mit dem Arzt versucht, mir die erste Spritze zu setzen, um mal zu schauen, wie das ist, wenn ich mal selber in den Schwanz spritze. Also so eine schmerzhafte Erektion habe ich noch nie gehabt vorher. Und es war für mich eine extreme Überwindung, das überhaupt reinzuhauen. Wenn er nicht dabei gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich nicht zusammengebracht. Aber er hat genau gesagt, da muss ich rein. Mhm. Und ich war im ersten Moment einmal wirklich überrascht, wie geschwind es geht, wenn die Schwellkörper sich extrem geschwind eigentlich dann füllen und dann steht er da. Nur es war schmerzhaft. Es war wirklich so wirklich bis an die Grenze gefühlt, wie wenn er platzen würde so auf die Tour, weil man noch nicht gewusst hat, welche Dosis notwendig ist. Das hat dann, glaube ich, so 3,5 Stunden gedauert. Bin dann dazwischen heimgefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war nicht ganz angenehm. Aber ich war froh, wie ich dann daheim gelegen bin und auch meine Hose ausziehen durfte und das alles nur wirklich abstehen kann. ohne Widerstand. Das war dann auch arg. Da war ich nicht guter Dinge in der Situation. Aber okay, ja, wenn das so ist, kann ich mit dem leben.
Zu diesen Schmerzen, was hat der Arzt da gesagt? Ist das,
das ist normal.
Und das wird dann weniger werden?
Ja klar, weil er eben so längere Zeit sozusagen nicht steif war und bis die ganzen Gefäße wieder ausdehnen können und sich damit Blut füllen auch und dann es wird wieder. Mhm. Ich habe dann einmal probiert, das selber zu machen. Der zweite Versuch ist gleich daneben gegangen, weil ich schon mal irgendwie falsch gestochen habe. Mhm. Ich habe nur Schmerzen gehabt, aber ich habe scheinbar neben den Schwellkörper gestochen. Mhm. Bin dann noch einmal zu ihm hingegangen und der hat gesagt, was ich aufpassen muss, dass ich halt nicht schräg, wie es in der Anleitung steht, sondern wirklich horizontal da reinstechen muss. Und das war eigentlich das nächste Mal, hat es dann wirklich wieder funktioniert. Nur das Gefühl ist heute ein völlig anderes. Es Schwanz steht herum und es ist aber kein Gefühl da. Also er ist wirklich brettelhart und fest, aber es ist nichts, wo man sagt, das ist toll, das Gefühl, weil es eben irgendwie die Korrespondenz mit den Nerven und mit der Erotik ist einfach nicht da.
Hat da die Sensibilität dann auch drunter gelitten? Oder war das Gespür an sich schon da, weil du hast quasi nichts
also
gespürt im Sinne von Fühlen dabei? So, es war nicht geil.
Es war absolut nicht geil.
Aber die Sensibilität war da am Penis?
Das ist da, ja, das ist gegangen. Also ich habe dann auch wirklich versucht, einen Orgasmus zu kriegen, der innerhalb von kürzester Zeit da war. Zwar unter Schmerzen, so weit es eben so hart war. Aber das ist echt geschwind gegangen. Also da habe ich gedacht, also das funktioniert alles. Und habe das halt, diese Dinge halt auch immer nur für mich alleine gespielt. Diese unterstützte Sexualität da. Es hat dann, glaube ich, 2 Monate gedauert, bis ich es einmal ausprobiert habe. Und also der andere hat gesagt, ja, es war okay für ihn. Für mich war es eigentlich sehr eine enttäuschende Sache, weil es ein rein mechanischer Vorgang ist. Also, und es ist das Gefühl bei der Penetration selber, es ist ein völlig anderes, als wenn es, also was ich in Erinnerung hatte aus meinem Vorleben und auch selber dann sich einen runterholen, ist auch ein ganz anderes Gefühl. Also es ist.
Kannst du beschreiben, wie es anders ist?
Für mich, es fehlt irgendwas. Die Mechanik ist da. Du spürst, du wüsstest, aber es ist irgendwie ein vollkommen anderes Gefühl. Es fehlen diverse Komponenten, dass du sagst, okay, das ist wirklich eine geile Geschichte. Es ist einfach mechanisch irgendwie, dass man das tut und hofft, dass es befriedigend für sich selbst, für einen selber und für den anderen auch ist. Aber für mich war es nicht so toll, wie ich mir das dann vorgestellt hätte. Ich habe dann auch eigentlich dann auch darauf verzichtet, das im aktiven Betrieb zu machen. Ich habe immer gesagt, okay, ja, ich spritze halt, um sozusagen das rein therapeutisch zu haben, dass ich nicht sage, dass ich nicht alles unternehme, um wieder einen Ständer zu haben. Aber es hat sich nicht so entwickelt, wie ich gehofft hätte.
Und in der Zeit davor, in diesen 2 Monaten, die du beschrieben hast, warum hast du nur gezögert, das wirklich beim Sex auszuprobieren?
Weil es eben für mich ein fremdes Gefühl gewesen. Und für mich ist Sex auch in der Situation eher was Spontanes. Und sich so darauf vorbereiten. Und du bist ja eigentlich schon voll da, weil zu sagen, okay, jetzt ist wer da und jetzt haben wir Sex und dann gehst erst spritzen, vorbereiten, selber machen. Oh, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich weiß es nicht.
Wie lange dauert das?
Es dauert eh nicht lang, aber nur das zu tun und sich einmal jeweils wieder mit feuchter Stirne dann sich wieder die Nadel reinzugeben. Ja, also die Vorbereitung lieber alleine und ja, ich habe es halt so probiert. Ob es jetzt gescheit war oder nicht, weiß ich, kann ich nicht sagen. Ich war halt mit dem Zustand absolut nicht so glücklich, wie ich mir das eigentlich erwartet hätte. Ich habe jetzt noch 2 Spritzen, die ich aber nicht verwendet habe. Habe mich dann eher dann von der Therapie eher dann auf Vakuumpumpe verlegt, die angenehmer ist, weil man dafür mehr dosieren kann. Aber das auch rein dehnungsmäßig, nicht sexuell. Also wirklich nur als Therapie und schauen wir, was geht.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Und wenn du sagst Therapie, siehst du das eher als Physiotherapie oder als Sexualtherapie?
Nein, es ist eigentlich Physio. Es ist rein, weil es kommen da schon immer wieder Gedanken, weil manchmal ist ja doch ein angenehmes Gefühl dabei, aber es ist eher, dass ich es machen muss, nicht, dass ich es machen will. Das ist halt die Unterstützung, um die Gefäße und die Schwellkörper zu dehnen, dass halt, wenn sich das Ganze wieder selbst auffüllen würde oder auffüllen mag, dann dass das halt wieder funktionieren kann.
Das heißt, du hast nur nicht abgeschlossen damit?
Nein, ich auf alle Fälle die 2 Jahre abwarten. Ich mache es weiter. Irgendwie habe ich schon angeschlossen, dass es nicht mehr funktioniert. Und dann lass mich überraschen, wenn es dann doch wieder geht, ist es umso schöner. Und ich komme da immer wieder drauf, dass das eine vollkommen andere Wertigkeit jetzt in meinem Leben jetzt bekommen hat. Also im Kopf ist noch viel da, aber so in der Realität im Leben denkt man, es gibt ja ganz andere Sachen an. Also da gehen die Richtungen schon sehr, sehr auseinander. Also Wunsch und Realität sind ganz anders. Und ich bin auch froh, dass das irgendwie so ist, wie es jetzt ist, weil es ist viel weniger Stress. Man ist nicht so getrieben, also ich bin nicht so getrieben, sagen wir es einfach so.
Aber das beschrieben, das schon im Kopf dann
im doch Kopf nur ist, immer da ist. Im Kopf also ist was da. Wie, aber das einfach Fantasien irgendwie, sowas. So. Es spielt halt immer wieder die Vergangenheit auch mit.
Das ist ein bisschen Nostalgie.
Ja, das ist ein bisschen wehmütig. Und dann sind halt immer ganz tolle Erinnerungen halt dann drinnen. Ich habe mich jetzt aber so für mich einmal umgestellt, sozusagen. So, ich gehe jetzt von der aktiven in die passive Rolle. Sexuell und es ist auch anders als vorher, weil scheinbar das Gefühl erleben, ja, ohne Prostata scheinbar auch ganz anders ist, also wirklich ganz was anderes ist. Und ich komme immer mehr drauf, dass es mir eigentlich nicht nur um den Sexakt geht, sondern es geht mir einfach um dieses Körperliche. Also sprich, den anderen spüren. Ich will es nicht missen, penetriert zu werden, aber es ist nicht die Hauptsache. Es ist einfach das Kuscheln, den anderen spielen und ja, das Drumherum ist eigentlich viel wichtiger als der Akt selber. Und es ist halt, ich habe es noch nicht erleben können, mit jemandem zu kuscheln, weil ich scheinbar mich noch nicht drüber traue. Also wenn, dann müsste es so ein Vertrauen sein, dass ich sage, okay, ich lade mir wieder ein nur zum Kuscheln, das so weit bin ich noch nicht. Vielleicht kommt es noch einmal.
Es gibt ja so Kuschelgruppen.
Es gibt sowas, aber Wien ist da eher anders. Ja. In Deutschland gibt es viel. Mhm. München, Berlin. Bei uns habe ich da kommen immer noch so Gastlehrer oder Gastgeber, die das dann auch in Wien machen, so eine Lehrung über Wochenende. Aber ich glaube, in Wien selbst ist es mir noch nicht untergekommen. Ich weiß gar nicht, wie das sich dort nennt, was ich da gehört habe, keine Ahnung. Wäre mal eine ganz interessante Sache.
Also die Therapie ist jetzt eben nur OP gewesen, dann eben davor schon Beckenbodentraining, danach ja. Nehme ich an auch, oder?
Beckenbodentraining weitergemacht, ja. Ich habe dann die Reha auch gemacht im August, dann nach der OP gleich, wo ich mich wirklich extrem wohl gefühlt habe, da draußen. 3 Wochen war wirklich eine sehr, sehr angenehme Zeit. Das Einzige, was ich dort vermisst habe, war, mit Betroffenen Gespräche zu führen. Aber das ging dort nicht, weil es ging allen wunderbar. Niemand hat Probleme gehabt. Es ist allen toll gegangen, obwohl der ärztliche Leiter draußen gesagt hat, nein, das ist nicht so. Also er hat mindestens 10 an der Hand, die gleichen Probleme haben, aber es will keiner drüber reden.
Auch mit ihm nicht oder auch mit den TherapeutInnen nicht?
Mit denen konnte ich schon reden, klar.
Nein, mit den anderen?
Nein, ist kein Thema. Ist kein Thema, also. Ich habe eine Sexualtherapeutin gehabt, die war wirklich super. Da war unheimlich viel gelacht und geredet und sie sagte, ja, das ist halt das große Thema der Männer, dass es für sie kein Thema ist. Und habe aber wirklich da draußen mich wirklich wohl gefühlt. Es ist auch dann mit Sport wieder losgegangen, Fitnesscenter und Radfahren, das war auch das draußen das Schöne, dass man sich Fahrräder ausbauen konnte und dort herumfahren und auch geführte Tour gemacht hat. Das war recht eine schöne Sache. Wirklich schlimm war es dann zu Hause, wie ich gemerkt habe, wie man eigentlich diese Gespräche mit der Therapeutin und überhaupt dieses Aufgehobensein die ganze Zeit, dass das weggefallen ist und wie ich das vermisst habe. Und ich habe dann gewusst, ich will noch eine weitere Psychotherapie machen und schauen, dass ich da wieder so wie irgendwie eine neue Schiene zulege und schau, dass ich da ausgeglichener und wieder stärker in mir dann sein kann.
Hast du davor schon mal Psychotherapie gemacht oder dann im Rahmen der Reha das erste Mal?
Ich hatte Psychotherapie Burnout 2010. Mhm. Da habe ich auch 2 Therapeuten gehabt.
Weil es über mehrere Jahre gegangen ist.
Das war gar nicht so lang. Das war gar nicht so lang. Ich glaube, es waren 2,5 Jahre in etwa. Aber das hat mir wirklich gut getan. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und zuletzt war es dann so Traumreisen, so mit unter Hypnose irgendwie. Und da waren tolle Erlebnisse dabei. Also ich habe gewusst, ich brauche da irgendwas Neues dazu. Und habe dann versucht, Therapeuten zu finden, was in Wien gar nicht so leicht ist, weil die alle ausgebucht sind. Und habe dann über den Freund einen Namen bekommen von einem Therapeuten, der ungefähr meinem Alter war. Und er hat das so als Trauerarbeit bezeichnet, die Therapie, weil ich eben von einem Teil meines Lebens verabschieden muss und dann eben schaue, wie gehe ich mit diesem Verlust um und was gibt es Neues dann dazu. Ich habe den Zugang am Anfang vollkommen weggeschoben, weil das Trauerarbeit für mich überhaupt ein Ausdruck war, den ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht hören wollte. Im Endeffekt war es aber doch. Und es war ein halbes Jahr mit ihm und es war unheimlich bereichernd und hat wirklich gut getan. Leider ist er dann aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Und ich war aber noch nicht fertig mit dem Ganzen. Also das war eindeutig, ich muss da noch was tun. Und dann gab es auf der Krebshilfe-Seite ein Interview mit dem Wolfgang Kostenwein. Und ich kannte den ja eigentlich nur aus ATV als Therapeuten, der eigentlich immer wieder nur bestätigt hat, dass beim Sex alles erlaubt ist. Man braucht überhaupt keine Gedanken machen, solange niemand zu Schaden kommt. Und dann habe ich einfach angerufen und habe aber nach einem schwulen Therapeuten gefragt, ob sie sowas haben. Und ich würde das einfach gerne mal ausprobieren. Ja, eine Woche später war der erste Termin und ich habe mich mit dem Therapeuten sehr gut verstanden. Er war unheimlich abgegrenzt, hat fast nichts gesagt, hat mich immer nur reden lassen, hat immer mitgeschrieben und dann hat er so eine Kurzanalyse gemacht von mir wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist es genau. Genau das ist es, so kann ich mich auch sehen. Und er hat ja gesagt, dass ich, so, was er jetzt so aus mir herausgelesen hat, bin ich ein Typ, der halt die Sexualität extrem viel reinlegt. Viel mehr als viele andere.
Wie hat er das gemeint, extrem viel reinlegen?
Dass ich Selbstbestätigung suche, Vertrauen mit den Leuten und also, dass die Sexualität bei mir sehr, sehr viel abdeckt, was man sich eigentlich auch von anderen Aktivitäten holen kann. Und es war überhaupt nicht wertend, nur er hat mir dann so Übungen gegeben, dass die Sexualität eher was rein Sexuelles ist, ohne dass ich mich jetzt wieder Größte fühle, dann wenn es einfach toll war und so. Also es waren ein paar schöne Sachen.
Könntest du dich erinnern an diese Übung?
Also es war eine Übung war, dass ich soll mich in der U-Bahn hinstellen und soll im Geiste meine Hüfte vorschieben. Einfach nur dieses Gefühl so in der Allgemeinheit, in der Öffentlichkeit, ohne dass es wer merkt, irgendwie so eine sexuelle Handlung setzen, wo keiner damit beeinflusst ist und keiner irgendwie beeinträchtigt oder involviert ist. Und das waren halt so Dinge, wo das dann sich so irgendwie isoliert hat von allen anderen, der Sex als Aktivität. Und ob ich mir da stärker vorkomme, vorher oder nachher, wenn ich diese Übungen mache und so. Das hat sich irgendwie recht gut entwickelt. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Und einfach Leute anschauen, ohne dass man sie anschaut, sondern nur so durchschaut, wie ich mich da fühle. Also, dass wenn nichts zurückkommt und dass man sich trotzdem gut fühlt. Also für mich war das Interessante, dass ich das wirklich isoliert sehen konnte. Weil es war ja nichts. Es war ja nur meine Vorstellung. Wie soll ich das beschreiben? Also es ist ja niemand anderer involviert gewesen und dass ich das nur für mich alleine eine sexuelle Fantasie gelebt habe, ohne dass was zurückkommt. Also ich habe keine Selbstbestätigung gebaut, ich habe die Selbstbestätigung selber gegeben in der Situation. Und das hat mich dann im Endeffekt auch wieder bestärkt. Das war einfach ein Gefühl, dass ich halt auch alleine spüren kann und so, ohne jemanden wirklich zu brauchen.
Kannst du dich noch erinnern, wie das gekommen ist, dieses Gefühl bei der Übung?
Wie soll ich das jetzt beschreiben? Es ist das Gefühl gewesen, dass ich mich einfach als Mann gefühlt habe, ohne was zu tun. Es ist die Männlichkeit so in mir vom Gefühl her verstärkt worden, ohne dass eigentlich irgendwas war, was das eigentlich wirklich hat, sondern nur rein von der vorgegebenen Bewegung der Hüfte und so. Und oh, ja, das war einfach eine tolle Sache, wo ich mich einfach männlicher gefühlt habe, als was ich mich vorher gefühlt habe. Das hat mir geholfen. Also ich war einfach mehr. Ich war einfach mehr so in der Situation. Und das waren so schrittweise Sachen, die mich sozusagen die Verzweiflung immer weiter nach hinten schieben haben lassen. Und irgendwann einmal, im September muss es gewesen sein, dann habe ich mit einem Freund von einem Freund gesprochen, den ich vorher nicht kannte, der auch Therapieausbildung gemacht hat, das aber selber nie praktiziert hat. Also er hat nie den Beruf dann ausgeführt. Und der hat gesagt, welche Therapie ich mache. Ich habe keine Ahnung, wir reden halt einfach. Und was das Ziel der Therapie ist, ob wir ein konkretes Ziel formuliert haben und so, das haben wir nicht nie. Und dann hat er mal gesagt, ich soll mal den Therapeuten fragen, was das Ziel eigentlich ist, wie ich merke oder wie er merken kann, dass es mir besser geht oder dass die Therapie überhaupt wirkt. Und das habe ich ihm dann irgendwann mal in einer der nächsten Sitzungen gefragt. Und ich kann es nicht mehr genau sagen, wie es das war. Aber er hat gesagt, es ist einfach das Gefühl, dass ich dann ohne ihn auskommen kann. Also dass ich dann niemanden brauche, der mir sozusagen immer wieder die Hilfestellung gibt. Und er hat mir dann so ein Beispiel gesagt, so mit diesem extremen Wunsch, noch Beziehung zu haben. Ich treffe jemanden, der sozusagen mein Leben umkrempelt und es ist 100% passt alles. Also es ist so das Idealbild, was ich vorstelle, ist auf einmal da, der Partner ist da, es funktioniert alles, man versteht sich, es ist Sonne, Wonne, Waschdruck, nur relativ kurzfristig stirbt der Partner, ist auf einmal wieder weg. Was für ein Gefühl habe ich? Und das war so, nachdem ich den Partner ja selber nicht gekannt habe, war das eher nur so, also meine Antwort war dann, ich habe gesagt, ich kann jetzt keine Trauer über das empfinden, weil ich ja nur die schönen Seiten mir jetzt vorher gerade vorgestellt habe. Und ich kann ihn nicht vermissen, weil ich ihn ja jetzt gar nicht kann. Es geht ja nur um meine Situation, wie er mich jetzt gefühlt. Und eigentlich bin ich super stolz und dankbar, dass ich das noch einmal erleben durfte. Und dieses Gefühl ist einfach unheimlich toll, dass ich so diese hundertprozentige Liebe und dieses Verständnis jetzt gespürt habe. Und seine Antwort war dann, na, und das hast du jetzt alles selber sozusagen herbeigeführt, du brauchst überhaupt keinen anderen. Das weißt genau, wie es geht, wenn du dich gut fühlen willst. Und das war einfach so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, aha, so leicht geht's. Und hat dann wirklich das Weitere sehr, sehr, sehr umgekrempelt. Habe dann auch diese zwei Bücher, also das Buch von ihm gekriegt, den Mark Manson, zum Durchblättern. Und dann ging es wirklich noch rasant weiter. Und im November habe ich dann meine letzte Sitzung gehabt und er hat gesagt, er will mir das Geld nicht mehr aus der Tasche ziehen. Er kann nichts mehr für mich tun.
Was war davor? Oder wie lange war das davor?
Also es war knapp über ein halbes Jahr und dann halbe Jahr, also insgesamt in etwa ein Jahr.
Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das war so ein, zwei Monate vor dem Ende, oder?
Das war September und Ende November war es dann aus.
Und funktioniert diese Übung für dich weiterhin?
Ja. Es komisch ist, ich schreibe es gerade mit wem und der hat schon so konkrete Vorstellungen von einer Partnerschaft, wo ich mir eigentlich denke, das will ich eigentlich gar nicht.
Du kennst dich bisher nur schriftlich.
Wir kennen uns nur schriftlich, ja. Wir verstehen uns gut so, also so im Gedankenaustausch. Nur es kommt halt immer wieder so sein Wunsch, ja, was er hat, genau haben wir. Das ist sehr konkret und mit Kuscheln und Halten und gemeinsam schlafen und bla 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 bla. Und ich denke mal, ja, das mache ich eigentlich nicht als Grundvoraussetzungen schon vom ersten Moment an. Das muss sich ja ergeben auch irgendwie. Und ich möchte ihn unbedingt treffen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert für mich. Und
warum glaubst du, dass das nicht funktioniert für dich?
Na so, dieses, wo ich von vornherein schon sage, das und das und das und das muss so sein. Oder so hätte ich es gern. Mhm. Vielleicht ist es genau das Gleiche, was ich mir Gedanken immer wieder vorgenommen habe und die ganzen anderen Leute sind davor gerannt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie nach außen so formuliert. Aber na, also wenn, dann muss es ja geben. Also ich kann nicht sagen, der Partner sowieso so.
Aber das ist prinzipiell schon etwas, was du dir auch wünschst. Oder,
ja, ja,
oder
ja, ja.
Bist du jetzt so auf dem Level, dass du sagst, nein, eigentlich brauche ich es nicht, weil ich mit mir selber so...
Natürlich ist der Wunsch immer noch da, aber nicht um jeden Preis. Also da bin ich, wenn ich es jetzt ganz emotional so sage, ich bin mit mir allein nicht glücklich, aber im Moment, das muss schon wirklich was Besonderes sein. Also von vornherein nur Kompromisse machen und dann also das muss sich ergeben und ich habe auch überhaupt keine konkreten Vorstellungen, wie es sein könnte. Das muss man sich dann wirklich individuell ausmachen.
War das vor der OP anders und kam jetzt durch die Psychotherapie oder warst du davor auch schon sehr mit dir selber, hast gut einfach allein sein können?
Ja, aber der Wunsch ist natürlich immer da. Aber ich habe auch mit mir immer alleine sein können, ja. Also nachdem ich doch ein relativ großes soziales Umfeld habe und auch familiär und auch freundesmäßig, ich mache jetzt bewusst manchmal Dinge nicht, weil ich sage, ich brauche auch die Zeit für mich alleine. Und das hätte es vielleicht, nein, hat es auch gegeben, aber seltener als jetzt. Ich kann schon sagen, dass ich so mit mir recht gut auskomme. Weil das ist halt so ein Zuckerl, das vielleicht noch dazu kommt. Aber ich treffe auch immer wieder Leute, die ich mag, aber wo ich mir keine Beziehung vorstellen könnte. Also das müsste sich dann, die ich wirklich mir versteht, sich, aber dass ich halt da eine Beziehung habe, nein. Also und ich billige auch mittlerweile den anderen das zu, dass die dann auch sagen, ja, ich mag die, aber für Beziehung ist einfach zu wenig.
Was bedeutet für die Beziehung?
Also das ist in der Theorie einfach das Gefühl, man kehrt zusammen irgendwie so. Dieses Gefühl irgendwie, dass man irgendwie ein gemeinsames Ziel hat, ein gemeinsames Lebensziel. Ich kann mir auch im Moment nicht vorstellen, mit jemandem fix zusammenzuleben, dass man sich immer wieder sieht, ja, aber dass man sagt, man hat jetzt sofort eine gemeinsame Wohnung oder sowas, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Weil ich einfach, glaube ich, jetzt noch mehr Zeit für mich alleine brauche als früher. Und das muss ich glaube, ich kann es jetzt mehr genießen, auch das. Weil ich eben diesen Zwang nicht habe. Es muss jetzt schon wieder was daherkommen.
Das ist eigentlich was schon vorher so.
Ja, aber es war halt immer dieses Getriebensein hat man halt immer wieder da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Würdest du jetzt sagen, dass du so die Kategorie glücklicher Single bist, wenn es sowas gibt?
Ja, im Moment schon, auf alle Fälle. Ich tue mir es schwer, weil ich weiß es nicht, was da ein glücklicher Single ist, ob der von vornherein eine Beziehung ablehnt, ein glücklicher Single. Das war irgendwo mal jetzt in einer komischen deutschen Fernsehserie da, wo die auch gesagt hat, ja, ein glücklicher Single braucht niemanden, die das sogar ablehnen. Eine Beziehung eigentlich. So sehe ich mich nicht, aber ich bin mit der Situation im Moment absolut zufrieden. Und wie gesagt, wenn da sich jetzt noch was tut, wäre es umso schöner. Mhm. Aber es ist die Verzweiflung wirklich draußen, dass ich unbedingt jemanden brauche, um glücklich zu sein. Und das ist eh das, was eh immer wieder in meinem Leben wichtig war und auch richtig war. Aber es war halt in der Zeit nach der OP halt so halt auch die Verzweiflung drinnen, das geht nicht mehr, ich fühle mich jetzt einfach nicht mehr ganz und suche das halt nur beim anderen.
Das heißt, irgendwie, wenn ich es zusammenfassen wollen würde, oder versuchst du zusammenzufassen, was war der Auslöser, warum du sagst, jetzt passt's?
Wie gesagt, also ich versetze mich immer wieder noch in diese Situation mit dem Beispiel da vom Therapeuten, wo er sagt, ja, das ist alles in dir. Du kannst dir ja alles vorstellen, was du willst und kannst es auch dann so leben. Und das ist was ich mir immer wieder raushole und hervorhole und dann sehe ich brauche eh nichts anderes.
Du hast vorhin gesagt, erhabener sein als Mann. Spielt das da auch mit rein oder geht das darüber hinaus?
Das geht darüber hinaus. Dieses Erhabensein ist halt gerade als Schwuler in Wien so schwer, weil eben so viele Männer passiv sind da. Und deswegen sind die aktiv und die Tops halt in Wien im schwulen Bereich, halt die Stars, wenn es auch noch gut ausschauen und so. Das ist halt eine Situation, die es scheinbar in anderen Ländern nicht so gibt.
Das warst du früher?
Nein. So habe ich mich nicht gesehen. Ich war immer
aber
wieder.
Du wurdest so gesehen.
Ich wurde von vielen auch schon so gesehen. Ja, ich habe mich nie so gesehen, ja. Ich habe eben auch geredet mit dem Typen, was ich vorher erzählt habe, der jetzt die OP hat dann. Und er hat gesagt, er hat sich so auf seinen, ich habe keinen guten Job, aber ich habe einen großen Schwanz. Ich bin nicht reich, aber ich habe einen großen Schwanz. Und der hat das auch sein Leben, der ist jetzt 55 oder 56, auch so irgendwie eingeteilt, okay, Schwanz ist alles fürs Leben. Und er hat gesagt, mittlerweile verliert sich dieser Gedanken, weil er hat auch seit Weihnachten nichts mehr gehabt, weil er eben auch völlig fertig ist jetzt eben in der Angst vor der OP. Und er sagt, aber eigentlich geht es ihm besser als vorher, weil es ist dieses Getriebensein, dieses es muss einfach weg ist. Und er sagt, er kocht wieder mehr, er hat eher einen Mann, wo halt aber scheinbar auch nicht sehr viel mehr im Bett läuft. Aber er sagt, er kriegt jetzt sehr viel mehr auf die Reihe als vorher, weil eben dieser Zwang, dieses, was man sich selber einredet, es musste sein, einfach weg ist. Und er hat gesagt, das hätte sich vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellen können. Und es ist scheinbar, ich weiß nicht, warum ich mich auch da so in diese Situation hineinversetzt habe, wo man so schwanzgesteuert ist. Obwohl es eigentlich so, hat wirklich Spaß gemacht. Und es hat bei mir halt auch einen Stellenwert gekriegt, den es einfach nicht verdient. Ich habe ja nebenbei halt auch immer so viel gemacht. Also, dass ich das ausschließlich gemacht habe, das war es ja nicht. Aber ich kann mich jetzt auch mehr auf andere Dinge konzentrieren und weil ich halt nicht abgelenkt bin. Das ist halt auch das.
Du glaubst, diese Vorstellung oder dieses Gefühl, dieser Drang, schwanzgesteuert zu sein, schwule Männer mehr als Heteromänner?
Ich glaube schon, weil es einfach einfacher ist.
Wie man es einfacher?
Einfacher Sex zu haben, gerade bei Jüngeren. Es ist jetzt wahrscheinlich auch jetzt gerade wieder der Umbruch mit diesem Chemsex, mit den Drogen, wobei ich da aber, Gott sei Dank, nicht viel weiß. Ich höre immer nur.
Also du meinst, das ist einfacher?
Also Sex kannst du relativ geschwind kriegen. Ja. Und es geht halt, es kriegt, wenn es nicht diese Eigendynamik kriegt, dann ist eh gut. Aber es war halt auch schon in der Jugend. Du bist halt Freitag, Samstag, Sonntag fortgegangen. Und irgendwie war halt doch dann, auch wenn du nicht gerade in einer Beziehung warst, ja, irgendjemand abzuschleppen, mhm, wo vielleicht wieder was draus wird oder dass es nur für einen Moment ist.
Seit wann weißt du eigentlich, dass du schwul bist?
Ah, seitdem ich 7 oder 8 war.
Wow.
Ja, das war schon sehr zeitig. Du, ich habe eine Mutter gehabt. Ja, ja, ich habe eine Mutter gehabt.
Hast du eigentlich
eine Schwester?
Ich schätze mal, nie irgendwie Struggles gehabt hast damit. Nein, was heißt nie, aber weniger als andere.
Du, ich habe immer gewusst, dass es so ist, weil ich kann mich noch erinnern, mit 7 oder 8 habe ich mir so ein Sportmagazin gekauft und habe abgepaust und habe denen solche Riesenschwänze gemalt. Das hat die Oma dann gesehen und hat mich dann dazu gezwungen, das alles wegzuschmeißen. Sonst erzählst du es der Mama. Du, aber war dann eh nix. Aber.
Also, du hast das nicht weggeschmissen?
Ich habe es weggeschmissen, also, na klar. Aber mir hat das immer schon fasziniert. Also, ein Mann hat mich echt fasziniert. Ein Onkel ist jetzt gestorben vor 2 Wochen, 1 Woche. Und der war so über 1,1 groß, solche Schultern, muskulös. Und ich habe gesagt, warum kann das nicht mein Papa sein? Warum habe ich so einen kleinen Papa gehabt? Ja. Ist halt so. Nein, ich muss auch sagen, auch familiär, das Outing war überhaupt kein Problem. Meine Eltern haben das super verstanden. Der Papa war nur ein bisschen traurig, ob er was falsch gemacht hat. Aber da hat es nichts gegeben. Das Einzige war, wir werden es mir den ganzen Verwandten erzählen, also beibringen. Und nicht einmal dort hat es was gegeben, im hintersten Müllviertel. Die waren alle super drauf. Und meine Mama war ja auch ein wilder Hen, bevor sie den Papa kennengelernt hat. Wahrscheinlich habe ich es von ihr. Was die für Männer gehabt hat, so fesche, und dann ist der Papa geblieben. Aber es ist halt so. Mit den anderen hätte sie halt keine Kinder haben können.
Du hast in dem Interview fürs Mutmacherbuch, ja, oder beziehungsweise in den Antworten, die du geschrieben, ja, hast, dass der auch ein anderes Lied noch drinnen.
Peggy Lee is dead on the Reef.
Genau. Ich meine, die Frage an sich, die reißt ziemliche Welten auf, aber das meine ich jetzt gar nicht, da möchte ich gar nicht eingehen, sondern sie singt da, and when I was 12 years old, my daddy
took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads.
Wenn du daran denkst, was war bei dir mit 12?
Ich muss das jetzt anders drehen ein bisschen. Ich habe auch, deswegen kann ich mich mit dem ein bisschen so identifizieren, so, pah, da muss doch noch mehr sein. Also ist das wirklich alles, wenn was, wo irgendetwas, und sei es eine Kleinigkeit, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das war halt auch so, ich war halt auch so ein Typ, ich habe mir immer wieder Sachen vorgestellt, wie sie sein sollten. Also das war der Wunsch, das war 100%. Und wenn sie 98% erfüllt haben, bin ich für 2% einmal dumm geritten, die nicht gekommen sind, das kann es auch nicht sein, das war ja gar nichts. Und habe aber diesen Genuss der 98% einfach weggewischt. Also diese Unzufriedenheit, das war schon immer wieder. Und das habe ich aber auch erst lernen müssen. Warum das? Ich kann jetzt nicht sagen, was das gewesen ist. Aber diese Unzufriedenheit mit wenn Wunsch und Realität nicht deckungsgleich sind, da war ich oft recht unglücklich. Es waren halt auch so Erlebnisse mit irgendwelchen Freunden, wo irgendetwas dann nicht gepasst hat. Irgendeine Kleinigkeit.
Beziehungstechnisch.
Beziehungsmäßig irgendeine Bemerkung oder was auch immer. Oder es war diese Unzufriedenheit. Und ich habe halt oft dann auch den Fehler bei mir gesucht, dann auch so. Dabei war es eigentlich nur die Erwartung. Und diese Erwartung, die sich hundertprozentig erfüllen sollte. Die tollsten Sachen waren, wenn irgendwas spontan gekommen ist und wo ich nichts erwartet habe, die dann einfach passiert sind. Und das war bei Reisen halt einfach so bei mir, was ich so genossen habe, wo ich eigentlich nie so oder wenig Pauschalreisen, das waren immer so Abenteuerreisen, wo ja, was alles hat sein können. da war ich, wenn was gekommen ist, was ich nicht erwartet habe, das waren eigentlich immer die tollsten Sachen. Mir fällt jetzt gerade Angkor Wat ein, wo ich da schon lang her, wo wir dann in den Ruinen noch herumstiefeln konnten, ohne Führer, ohne irgendwas. Und das war wirklich so wie in Indiana Jones durch die Tempeln durchgehen und dann auch Leute treffen, die unvermutet auf einmal auftauchen. Ich habe immer wieder versucht, das war wahrscheinlich so eine Tendenz, was zu erzwingen. Eben eine Erwartung haben und versuchen, dass die Situation sozusagen so bestmöglich, dass das halt passiert, was man sich jetzt gerade einbildet. Und das war natürlich dann von vornherein, was ich jetzt sehe, schon zum Scheitern verurteilt, weil das ich nicht gehen kann. Wenn ich so war, es muss genau so sein. Aber ich habe diese hochgeschraubten Erwartungen jetzt nicht mehr so. Auch im Theater habe ich auch immer gedacht, ja, wenn das so tolle Kritiken hat, muss das so und so und so und so super sein. Das lese ich mir das gar nicht mehr durch und lasse mich da einfach reinfallen. Und das ist eigentlich immer das Schönste. Am Samstag eben bei dieser Maria Blut da in der Akademietheater. Oh, war mir sehr unsicher schon im Vorhinein, ob ich das überhaupt sehen will. Aber es war unheimlich toll gemacht. Also nicht so planen irgendwie, vielleicht spontaner sein, sich von was einlassen, geht es leichter.
Und jetzt sagst du nach der Therapie, oder?
Unbedingt. Also ich glaube, ich habe vielleicht auch diesen Dämpfer wirklich gebraucht, um einen Drall zu kriegen in eine andere Richtung. Weil es war ja eh in vielen Fällen nicht so befriedigend, das Leben. Aber es war halt einfach dieser Trieb und ja, muss einfach so weitergehen, solange es halt geht. Das habe ich dann eh gemacht und dann ist es halt nicht mehr gegangen. Und das war halt dann die Kurve gekratzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Natürlich träume ich manchmal noch immer von diesen alten Zeiten. Da so, ich meine, das Tolle war, ich habe ja bis 50er Beziehungen, also immer wieder tolle Beziehungen gehabt. Und erst dann mit 50 hätte ich mir nie gedacht, dass sich das dann noch so furchtbar entwickelt, so aktivst, dass man noch so ein versautes Leben führen kann. Ich war gestern mit einem Freund beim Heurigen, also in Höflein da, bei Burg und der Leiter, der ist jetzt 40 geworden und nein, das kann ich alles nicht mehr machen, ich muss so seriös werden, sag ich, spinnst. Ja, du, ich habe gesagt, reden wir in 2 Jahren weiter. Wenn es überhaupt so lange dauert. Und ich war, na bitte mit 40, ich habe keine Ahnung, was ich mit 40 gemacht habe, aber da habe ich mir um Seriosität keine Gedanken.
Bitte, danke.
Ich meine, ich habe einen seriösen Job gehabt, zumindest nach außen hin.
Haben Sie deine Gefühle oder Ansichten über den Krebs geändert, irgendwann über die Zeit gesehen?
Ich bin immer wieder glücklich, auch in der Männergruppe, wenn ich so Geschichten höre, was die anderen Leute teilweise erzählen. Ich denke mir, ausgesucht habe ich mir ja nicht, aber da hat mich da eigentlich noch der angenehmste Krebs ereilt. Zumindest schaut es derzeit so aus, weil ich diese Abstufungen überhaupt nicht gesehen habe.
Ist das auch jetzt nur aufgrund der Abstufungen, weil du andere Erfahrungen jetzt mitbekommen hast oder andere Diagnosen mitbekommen hast und wie es denen geht damit oder auch, weil du jetzt einen anderen Umgang damit findest?
Ich glaube, es ist beides. Es ist einmal die Akzeptanz einmal für mich, dass es so wie es ist, ist es. Es ist halt, glaube ich, auch dieses Bewusstsein für mich selber. Ich muss damit umgehen. Und ich habe jetzt, ich glaube, morgen habe ich wieder Blutabnahme für nächste Woche für den Urologen. Und Samstag, Sonntag, Montag wird es wieder blöd sein zum Nachdenken. Immer wieder dann, hoffentlich passt alles. Es nervt halt einfach so, wird alles gut gehen, wird alles. Ja. Ich rede mir immer ein, ja, es wird eh alles gut gehen. Und das funktioniert eh. Nur es ist halt immer, je näher es dann kommt und nein, ich rechne damit, dass es eh glatt gehen wird. Ich wüsste nicht, warum das jetzt auf einmal nicht mehr sein sollte. Aber ja, dann nehmen wir halt die nächste Phase durch irgendwie. Mal berechnen damit, dass es wieder passt. Dann habe ich wenigstens halbjährliche Termine nur mehr. Dann ist es auch wieder ein bisschen leichter als das vierteljährliche. Mhm. Und auf das freue ich mich dann mal schon. Mhm. Es ist ein anderes Bewusstsein, vielleicht doch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sein insgesamt.
Ist das dieses Hier und Jetzt sein, das du aus der Meditation kennst oder ein anderes?
Es ist noch bewusster irgendwie, noch radikaler im Jetzt, glaube ich. Also, weil in der Meditation ist es so teilweise beschönigt gewesen. Mhm. Und es kommen manchmal wirklich nur die Ängste, wenn es wieder weitergehen sollte. Aber ich glaube eigentlich nicht. Na, das ist ja nur so Flashes, die es einfach so durchziehen, so wie eine Gewitterwolke. Aber im Alltag, muss ich sagen, hemmt mich das eigentlich nicht. Also es ist schon so ein recht ausgeglichenes Leben. Oh ja. Weil ich sage, also wenn ich Pläne mache, so die nur mal so, was kommt jetzt noch? Stellt mir der Krebs eigentlich gar nicht. Also das ist eigentlich kein Thema da. Das ist dann erst im zweiten, dritten Gedanken, okay, ist da jetzt irgendein Termin oder so, da muss ich irgendwas beachten. Aber sonst eigentlich in der Grundtendenz, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt machen, ist eigentlich der Krebs so kein Thema.
Mhm. Was sind so deine drei Hacks im Nachhinein gesehen, die dir geholfen haben für das Leben mit Krebs und jetzt danach?
Die Männergruppe. Wirklich. Also das hat extrem viel geholfen. Vom ersten Moment an mit der Therapie mich jetzt so annehmen können, wie es ist. Ohne mitleidig sein, genau. Das ist vielleicht das. Und ja, immer nur mein Freundes- und Bekanntenkreis, die das halt, für die ist es halt kein wirkliches Thema, aber immer wieder kommt er da. Wie es mir halt jetzt so geht, ob das eh schon alles noch im Großen und Ganzen in geregelten Bahnen läuft, alles. Also,
das ist ihm schon Sorge.
Sie denken schon immer wieder mit, weil sie nicht auch wissen. Und jeder hat halt auch auf anderer Seite auch immer wieder langsam schon Erfahrungen mit anderen Sachen, wo halt ich merke es eh im Bekanntenkreis, wie das jetzt überhand nimmt. Mhm. Erkrankungen allgemein und Krebserkrankungen im Speziellen.
Die Männergruppe hast du angesprochen. Was bedeutet die Selbsthilfegruppe für dich?
Aber das Gefühl, du hast Leute, die das gleiche Schicksal haben oder du bist nicht allein. So, das ist einfach wirklich genau dieses Gefühl. Weil am Anfang bin ich ja der einzig Krebskranke auf der Welt gewesen, so auf die Tour. Und das hat sich dann wirklich radikal geändert. So. Und da auch sehen, wie sie andere durchbeißen, manche mehr, manche weniger. Ich habe das immer so schön, wenn man sie nachher noch trifft, dann kommt ja viel mehr raus. Mir hat auch unheimlich viel gegeben, wie der nach einem halben Jahr gesagt hat, er hat mich so bewundert, wie ich das erste Mal da bin und sofort über Sex geredet habe. Und er sagt, ich tue auch noch ein halbes Jahr mit dem scheiß Thema mit meiner Freundin nochmal dumm und bringe kein Wort raus. Und im September dann, ein halbes Jahr nachdem es ich erzählt habe, ist er dann rausgekommen und hat gesagt, jetzt kann ich auch drüber reden. Und das sind so Dinge, wo ich da, puh, das ist schön, dass da beim Helfen was geht.
Wie bist du dazu gekommen, zur Selbsthilfegruppe?
Ah, nein, das war halt dieser, ich brauche sozusagen ein Umfeld, wo ich sehe, wie gehen andere Leute damit um. Das war einfach das Wichtige. Und es hat ja ewig lang gedauert, bis ich da irgendwann zu einer Nummer gekommen bin dann. Und dann irgendwer hat man deinen Namen und deine Nummer dann gesagt.
Was du vorhin beschrieben hast mit bei der Reha, dass du drüber sprechen wolltest, aber die anderen Männer wollten nicht drüber reden oder haben es verleugnet und gesagt, nein, es passt eh alles. Wie ist du damit gegangen?
Am Anfang habe ich gedacht, okay, bin ich das Arschloch, das nicht kann und alle anderen kennen. Aber dann habe ich halt mit dem ärztlichen Leiter dort geredet und er gesagt, das ist nicht, weil das ist einfach nur Selbstschutz. Oder vermeintlicher Selbstschutz, das hilft ja nichts, sich das nur einzureden. Da war ich enttäuscht, dass da nichts zustande gekommen ist. Das Blöde war halt nur dann, wie ich das Schlussgespräch mit dem Arzt hatte, sagt er, ja, jetzt haben wir 7 neue Leute und die wollen alle drüber reden, aber jetzt bist du leider schon immer da. Ich habe die falsche Zeit gehabt, ja. Aber er hat gesagt, grundsätzlich wollen die Leute nicht reden. Also das ist sehr außergewöhnlich, dass sich dann auf einmal Leute reden wollten. Aber ich habe jetzt einen Freund unten, der hat auch gesagt, also es waren 3 Leute, die mit denen hat er reden können.
Und mit deinem Freundes- und Bekanntenkreis kannst du drüber reden? Oder gibt es andere, mit denen du drüber reden kannst, jetzt außerhalb der Selbsthilfegruppe?
Ja, ja, ja. Also meistens halt so Betroffene oder es kommen halt wieder Rapport daher und da versuche halt auch, denen Ängste zu nehmen, was mir dann auch wieder gut tut, weil Es ist halt immer wieder dieses Gefühl, dieses du bist nicht allein, du bist, das müssen andere genau das gleiche Schicksal leiden. Und im Bekanntenkreis kommt es so im Zielgespräch, also in der Gruppe ist es ganz wenig, aber im Zielgespräch kommt immer so. Und die Angst ist halt, sitzt halt bei auch bei einigen tief.
Wo dich dann die anderen ansprechen, oder? Dieses nicht drüber reden wollen und verleugnen und sagen, es ist eh alles gut, ist das auch dieses Erhabenfühlen als Mann?
Ich glaube, es ist überhaupt dieses Gefühl, über negative Dinge nicht drüber reden, dann sind sie nicht da. Also sich dieses aus dem Bewusstsein einfach streichen.
Warst du früher
also? Nein, also bis so. Also mit 25, 27 hat sich das dann geändert. Da habe ich einen Freund kennengelernt, der aus Argentinien gekommen ist und die halt einfach mit allem ganz anders umgehen. Da war auch jemanden einfach umarmen, wegen nichts und wieder nichts, einfach so oder vollkommen normal. Und in Wien war das damals ja fast verpönt, weil da sofort irgendetwas vermutet wurde. Und das habe ich einfach sowas von genossen, dass man sich einfach angreift, wenn man miteinander redet und so. Ja, das waren einfach, und da hat sich viel geändert, einfach mit dem Öffnen, also nicht alles abschlucken und unter den Teppich kehren, sondern über Dinge auch reden und das einfach rauslassen.
Das ist im Mutmacher-Buch hast du nur geschrieben, oder von einer Situation erzählt mit dem Urologen, der dann gesagt hat, Sexualität in ihrer Situation ist nicht angebracht, sehen Sie, doch froh überlebt zu haben. Was hast du damals gedacht und was du denkst du heute drüber?
Das war im Rahmen der Suche halt nach Therapeuten, weil es eben keinen Therapeuten gegeben hat, der für mich geschwind greifbar war. Und da hat mir ein Arzt gesagt, ich soll mich an den wenden, der weiß sicher was. Und da war ich halt wie vor den Kopf gestoßen, wie der mir erzählt hat. Also da habe ich gedacht, okay, entweder wollte er mit mir nichts zu tun haben, weil ich kenne Leute, die auch zu ihm hingehen, die einen vollkommen anderen Eindruck haben von ihm. Ich finde das, wie soll ich das jetzt sagen? Also, sind sie froh, dass sie leben und alles andere ist wurscht. Der Meinung bin ich immer noch nicht. Weil es gehört einfach auch dazu, dass wir leben, nur leben. Und ich habe immer wieder Probleme. Mein Gott, ja, toll, der hat überlebt, aber er muss jetzt sein Leben lang im Rollstuhl sitzen. Mit solchen Meldungen tue ich mir immer noch schwer. Ist das jetzt wirklich ein Glück oder ist es ein Unglück für den oder für die? Das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden, was er da draus macht. Aber das einfach so drüber fahren, Hauptsache du lebst und an Sex zu denken, ist eigentlich jetzt völlig fehl am Platz. Würde ich auch noch immer nicht unterschreiben. Also ich würde mir von jedem Arzt da eigentlich schon was anderes erwarten. Also zumindest irgendeinen Weg, dass es halt jetzt so ist und vielleicht lernen muss, damit umzugehen. Aber dass das einfach gestrichen ist und macht, Hauptsache du lebst und alles andere ist wurscht. Nein. Also nur leben und sei es als Gemüse. Nein. Ich glaube, ich habe ihm sogar selber gesagt, ich finde das nicht sehr angebracht, dass er das sagt und bin halt dann gegangen und habe gesagt, ich komme sicher nicht zu ihm mehr.
Und wie hat er darauf reagiert?
Auf Wiedersehen. Also dem war das wurscht. Du, ich war ein Patient von ihm, der einmal da war.
Ja, das hat ihm ja auch zum Umdenken oder zumindest einmal kurzzeitig zum Nachdenken.
Ich kenne ein paar Leute, die voll zufrieden sind, die auch mit ihren Probleme besprechen können. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt an dem Tag, ich weiß es nicht.
Was ist deine Botschaft an andere Männer?
Also vorher, dass wir regelmäßig untersuchen, dass wenn was sein sollte, dass man rechtzeitig dran ist, bevor es spät ist. Das ist Gott sei Dank bei vielen doch jetzt schon stärker als noch vor vielen Jahren. Und ich kann es nur wirklich nur so sagen, es ist nicht das Ende. Irgendwie, das ist jetzt so wirklich kitschig, aber immer wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht dann her. Das stimmt. Also in dem Fall hat das wirklich völlig gestimmt, weil ich war wirklich am Boden und haben mir gedacht, ja, es ist echt aus. Und es sind andere Lichter gekommen, ist das eigene Licht gekommen. Also wenn ich mich nicht in die Therapie begeben hätte, wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, hätte es wahrscheinlich irgendwann wäre ich vielleicht auch drauf gekommen. Aber es hätte sicher viel länger dauert. Also du musst was tun. Also nur hängen lassen ist sicher der falsche Weg, weil es bietet dir niemand was an. So, mach das, du musst selber schauen. Das ist halt das Einzige, was ich wirklich schade finde, dass man nicht sofort irgendeine Telefonnummer kriegt, melde dich dort, die helfen da, wenn du irgendwas brauchst. Einfach nur so. Und ich habe da schaut gefunden, dass das weder im Spital noch mein Operateur hat mir irgendwas von der Reha gesagt. Ich meine, ich habe es eh gewusst, aber ich hätte es gleich im Spital ja auch machen können. Da wäre ich ein bisschen früher dran gewesen. Man muss selber Initiative ergreifen, sonst.
Diesen Antrieb zur Eigeninitiative und dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit, hast du das immer schon gehabt oder kam das dann erst nach?
Nein, das hat es eigentlich immer schon gegeben. Also wenn ich gewusst habe, das hat mir damals auch meine Therapeutin gesagt, dass ich einen unheimlichen Überlebenswillen habe und dass ich viel mehr Selbstvertrauen haben sollte, weil ich habe einen unheimlichen, ich kann mich sehr gut an meinen eigenen Zopf, ich weiß ja nicht, wo der ist, wieder rausziehen aus dem Dreck. Und es ist echt, ich brauche scheinbar wirklich manchmal die Scheiße und dass ich mich von unten wieder abstoßen kann und dann hinauf. Aber das geht immer wieder. Und wenn ich so Panik habe und sage, es geht nichts mehr weiter, es ist Ende, es ist aus, kann ich nicht sicher sein, wenn ich diese Gedanken habe, dass es dann in relativ kurzer Zeit schon wieder aufgeht. Also,
von selbst oder tust du was dazu?
Irgendwie, es kommt dann irgendwas. Es passiert irgendwas, entweder tue ich was oder irgendwas ist dann immer. Also dann bin ich schon so fertig, dass ich sage, es kann doch jetzt nicht das Ende sein. Oder ich fühle mich jetzt schon so fix und foxy, jetzt muss ich was tun. Und entweder starte ich selber dann durch und schaffe es wieder. Oder es kommt von irgendwo her irgendwas. Also nur dieses Gefühl der vollkommenen Machtlosigkeit ist dann meistens schon genau der Wechselschalter, dass dann wieder weitergeht.
Warum reden wir da?
Ein paar Tage. Also dieses Ohnmachtsgefühl ist scheinbar dann immer wieder irgendwie der genaue Antrieb, dass dann wieder weitergeht. Ja. Und das habe ich eigentlich so tief. Ja, es war halt, bevor ich die Therapeuten gehabt habe und eigentlich alle dann, also da war es, aber so schlimm war es da auch noch nicht. Da war es auch noch nicht so schlimm. Aber es war schon in die Richtung. Ich kann mich ja Gott sei Dank auf die Leute einlassen, weil ich sage, die haben das gelernt, die müssen da eigentlich was tun. Und scheinbar auch Glück gehabt, dass ich mit denen kennen habe und sie mit mir, weil ich höre immer wieder von Leuten, die Therapie machen. Und ja, aber sie nehmen den Therapeuten nicht ernst. Sage ich dann, wenn such dann anders oder keinen Sinn. Wenn du dem nicht glaubst und ihm Sachen verschweigst, nicht alles erzählst, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Aber das muss dann jeder selber entscheiden. Und im Endeffekt kommen wir dann, glaube ich, ein paar drauf, was ich so höre, wo sie sagen, ja, ich mache mir das ja alles selber. Aber ich brauche halt sozusagen immer wieder ein bisschen von außen dann doch jemanden, der sich so ein bisschen anstoßt. Aber ich muss das eh selber machen, das ist eh das. Aber ich kann mich Gott sei Dank darauf einlassen, auf die Leute, das ist das Gute.
Was ist heute grundlegend für dein Leben?
Eine Struktur wieder für mich gefunden zu haben, die aber nicht zu streng ist. Bei so scheiß Wetter, da fällt alles immer ein bisschen wieder. Und Selbstvertrauen in mich selber, weil das ist immer wieder schön, dass das da alles gegangen ist. Und jedes Mal ein bisschen mehr dazu noch.
Brennt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst?
Also nicht mehr kommen, der Krebs nehme ich jetzt. Und ich möchte nicht mehr lang gut leben, so wie es ist.
Das wünsche ich dir.
Ja. Manchmal denke ich, ich habe eh schon so viel erlebt, so schöne Sachen, so tolle Sachen. Ich habe wenig zu bereuen, was passiert ist. Also manchmal denke ich mir, okay, du hast ja schon so viel erlebt. Wenn es aus ist, ist es aus. Hast du ja ein tolles Leben gehabt. Der Meinung bin ich immer noch. Aber es kann schon was dazukommen. Is that all there is? Genau.
Ich wünsche mir es.
Ja. Genau.
Dankeschön, lieber Gerd.
Ich sag danke. Gathered me up in his arms
and raced to the burning building out of the pavement. Weil das Gespräch mit Gerhard 2 Jahre zurückliegt, habe ich ihn gebeten, mir ein Status-Update per Sprachnachricht zu senden. Hier der aktuelle Einblick in sein Leben vom 12. Februar dieses Jahres.
Nun ist es bei mir auch schon fast 4 Jahre her, seitdem ich meine Prostata-OP gehabt habe. Und was hat sich da für mich geändert? So insgesamt muss ich sagen, dass ich diese vielen Gedanken an meine Situation, wie es mir geht mit meinem Körper und Krebsgedanken, Sexualität und so, das hat sich eigentlich recht verringert und ist eigentlich im Alltag nimmer mehr so präsent und so wichtig, wie das am Anfang war. scheinbar ist die Furcht vor der Zukunft auch immer was Stärkeres als die echte Situation dann, zumindest für mich jetzt. Was sich so für mich gefühlsmäßig geändert hat, ist, dass ich irgendwie das bemerkt, dass ich egoistischer geworden bin, dass ich mehr an mich denke, mehr auch auf mich höre, so was mir halt so in den Kopf kommt, welche Gedanken ich habe. Also da schon ich-bezogener, ich nenne es halt egoistisch, was es vielleicht im Endeffekt gar nicht ist, weil ich muss auf mich schauen, sonst geht es einfach nicht weiter. Aber ich fühle mich nicht schlechter dabei eigentlich. Scheinbar bin ich da doch ein recht anpassungsfähiger Mensch und immer wieder denke dran, ja, es habe eigentlich noch so viel vor, was vielleicht noch zum Teil gar nicht konkret ist, aber so, jetzt ist alles vorbei, jetzt geht es nicht mehr weiter. Die Gedanken sind vollkommen vom Tisch. Also es ist, wie es ist und im Grunde genommen fühle ich mich eigentlich recht wohl in der Situation. Kommen schon manchmal Gedanken an das, was früher alles ging, jetzt mit der erektilen Dysfunktion, wo sie leider Gottes positiv überhaupt nichts getan hat, muss ich einfach umgehen. Es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern und muss das akzeptieren und so ist es. Es hat viele andere Dinge kommen, viel mehr Kultur, mehr mit Freunden unterwegs sein und so. Ja, das Leben ändert sich. Hängt nicht nur alles für mich vom Krebs ab, sondern vielleicht auch vom Alter. Ein bisschen ruhiger wurden. Immer das Gleiche machen ist ja auch nicht das Wünschenswerteste.
Gerhard sagt einmal im Gespräch, das klingt jetzt kitschig. Und das sage ich jetzt auch. Diese Folge ist sowas wie ein Zeitdokument. Sie zeigt, wie sich die Sicht auf die Dinge verändert. Auf Krebs, auf Erektionsprobleme, auf Ängste und Sorgen. Wie sich offenbar vieles mit der Zeit verändert. Das ist eine gute Nachricht. Heißt aber auch, es ist Geduld nötig. Keine einfache Sache. Das nehme ich mir als eher ungeduldiger Mensch jetzt einfach raus. Es ist sau schwer. Gerhard zeigt, wie es geht. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Gerhard mit? Schreib es mir in die Kommentare auf Spotify, Podigy oder Social Media oder schreib es mir per E-Mail an podcast@alexandergreiner.com oder fülle die Podcast-Umfrage aus. Den Link findest du in den Shownotes. Gib dem Podcast bitte eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung und teile ihn. Das hilft anderen, ihn zu finden. Die nächsten paar Folgen werden auch wieder Gespräche sein. Sei gespannt. Bis bald. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.